Hopkins. Und wer wie viele Kroaten sind hier, möchte ich gerne wissen. Dobrojutro. Na, jetzt werde ich erst mal sagen, was Praktisches. Weil unsere Katholiken sind alle liebe Leute, die kommen auch und hören zu. Und wenn man sie dann eine halbe Stunde später fragt, was hat denn der Herr Pfarrer gesagt, war eine schöne Predigt, ja, dann wissen sie nicht, was er gesagt hat. So, deshalb lasst mich der Pfarrer Rufus reden, weil ich das Praktische bin. Sie müssen erst einmal ein Papier haben und einen Bleistift oder Kugelschreiber. Ja, dann sollten Sie die Bibel auch haben. Weil die meisten von euch haben die Bibel nicht im Kopf, nehme ich an. Bin so hochmütig, das auszudrücken, dass ihr das nicht alles wisst, was drinnen steht. Jetzt werde ich erstmal noch bestärken, was der Pfarrer Rufus gesagt hat, was wirklich die Heilung verursacht. Und das ist im Lukas-Evangelium. Und es heißt folgende, das Kapitel ist Kapitel 11, ja, Vers 27. Als er, das Jesus, das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu: Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er, Jesus, aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Hören tun wir schon als Katholiken, mehr als die Protestanten. Weil wir ja in die Kirche gehen sollen und müssen, sonst kommen wir vielleicht in die Hölle, ja? Das wird uns als Kindern beigebracht. Hören tun wir schon, aber befolgen tun wir es nicht. Zum großen Teil. Ein paar Leute machen schon was Gutes, aber die meisten nicht. Und die heilige Teresa von Avila, das ist mein bevorzugter Heilige, die hat gesagt: Folgt, viele werden euch was beraten, euch sagen, aber folgt nur denen, die das Wort Gottes verwirklichen, wo man also sieht, dass sie was machen, was Gott sagt. Und das ist eigentlich, wozu wir den Heiligen Geist brauchen. Bei der Taufe bekommen wir den Heiligen Geist. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst und schon gar nicht der Charismen. Und das ist, was der Pfarrer Rufus gesagt hat. Erst nachdem er, obwohl er schon über die Liebe Gottes geschrieben hat, wie eine Theorie praktisch, und wie eine Perfektion, also seine Thesis war angeblich die beste, die dieser Vorstehende da des Seminars je gelesen hat, das kann schon sein. Aber wie er es fertig hat, hat er das Buch zugemacht, wie wir es auch machen. Wir gehen nach der Messe raus, machen das Buch zu, fertig, das ist erledigt heute. Wir tun also das Wort Gottes nicht umsetzen ins Leben. Und das hat auch die heilige Teresa von Avila gemeint. Und ihr seid dazu jetzt eingeladen, es versuchen umzusetzen, in das, in eure Probleme hineinzubringen, damit ihr Gott erlebt. Natürlich werden wir für die Ausschüttung des Heiligen Geistes auch beten. Aber erst müsst ihr mal aufschreiben, was das Problem ist. Und jetzt werde ich rein praktisch euch sagen, aufschreiben. Erstens einmal den Namen. Manche Leute haben ein Problem mit ihren Namen. Das wissen sie sich nicht ganz, sie sind nicht ganz bewusst. Aber sie lehnen irgendetwas in ihrer Familie ab, was mit diesem Namen zusammenhängt. Oder irgendeine Person in der Familie. Oder waren sie vielleicht, was damals vor Jahren noch als sehr unanständig angeschaut worden ist, ein uneheliches Kind. Jetzt haben sie immer schon diesen Namen abgelehnt. Es gibt's alles. Gestern hat mich wer gefragt, ja. Und ich habe das Geburtszeugnis gesehen. Und dann plötzlich sagt er zu mir: Aber wann haben die Eltern geheiratet? Die haben nämlich erst ein halbes Jahr, nachdem er schon geboren war, geheiratet. Ja. Aber nachdem drinnen gestanden ist, Register, also Registrationsbüro, also weltliches Amt, wie gesagt, na, das heißt ja nicht, sie war nicht in der Kirche verheiratet. Das kommt von Land zu Land, ist es verschieden. In Österreich ist eine kirchliche Heirat wird registriert beim Staat, aber in England wird das nicht so gemacht. Da ist Kirche und Staat total getrennt. Habe ich mir so beruhigt, aber es hat ihm einen Schock gegeben. Und da will ich sagen, für manche Menschen ist das ein Hindernis später im Leben zu vergeben, zu verstehen, warum es so war. Also den Namen aufschreiben, das Alter. Der Vater Rufus ist sich nicht interessiert an ihrem Alter, man sieht sie ja nicht. Wir haben ja hunderte von Leuten gesehen, man sieht, wie alt sie sind. Das nächste, das Geschlecht. Mit dem Alter, sie müssen sich selber bewusst sein. Weil jedes Alter hat gewisse Probleme, auch in natürlicher Weise. Das heißt, man schreibt es genau auf, das Alter und dann auch das Geschlecht. Heutzutage überhaupt, meine Enkelin sagt mir, wie sie, ach, jetzt ist sie 18, wie sie 8 Jahre alt war, sitzt sie neben mir im Fernsehen um 8 Uhr am Abend und da war ein Programm für Lesben, also total ungeeignet, ja. Und sie sagt mir, naja, Oma, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich ein Bub oder ein Mädel bin. So verwirrt sind unsere Kinder. Die ist ein sehr intelligentes Kind. Oder jetzt ist er kein Kind mehr, nicht? Jetzt wird sie sehr, jetzt ist ganz erwachsen, sie weiß alles nicht. Sie ist 18 Jahre alt. Katastrophal heutzutage, die wissen gar nichts mehr. Weil der Zusammenhang mit der Realität durch das Fernsehen, durch diese Internetsachen und durch die Internetspiele und die falschen Vorbilder total verwirrt ist, nicht? Wissen, ich meine, ich kenne junge Kinder, kleine Kinder, die nicht wissen, wo die Tomaten herkommen. Die glauben, die kommen halt von einer Schachtel. Weil gibt es ja jetzt schon viereckige Tomaten in Holland, weil die passen in die Schachtel hinein. Da können sie mehr so verkaufen. Das ist schon sehr schlecht für unsere jungen Leute. Also, diese 3 Dinge muss man aufschreiben. Dann ganz kurz ein bisschen was über ihre Familie. Ja, ich bin in einer katholischen Familie, evangelischen, ungläubigen Familie aufgewachsen. Und das ist auch wichtig. Dann kann man sich ein Bild machen, was die Leute vielleicht schon mitvererbt haben von ihren Problemen. Und dann schreiben sie auf, was eigentlich die Symptome sind, warum sie glauben, sie wollen Heilung. Es gibt ja einige unter euch, die vielleicht hierher kommen, weil sie keine Heilung brauchen, aber sie sind interessiert an sowas. Ja, so Einkehrtagen, Exerzitien und so weiter. Sind halt fromme Leute, die auch kommen wollen. Glauben, sie haben keine Probleme. Die meisten Probleme, gebe ich ein Beispiel, da waren 3 Schwestern sind gekommen zum Vater Rufus und eine hat den Rosenkranz sehr heilig in der Hand gehalten und ewig angeblich gebetet. Und sie ist gekommen, Herr Pfarrer, meine Schwester braucht Befreiung, eine richtige leibliche Schwester von ihr. Und sie war die fromme Nonne und die Schwestern sind gestanden und die braucht unbedingt Befreiung. Wie der Vater Rufus zu beten anfängt, der hat nicht einmal noch die Hände irgendwem aufgelegt, fällt ihm in Rosenkranz um und rollt sich am Boden herum, hat die Befreiung gebraucht. Ja? Hat, war sich dessen nicht bewusst? Nicht eine böse Person? Irgendwer hat wahrscheinlich eine Vermünschung auf sie gesprochen, weil der Teufel macht die frommen Leute ja nicht. Ne? Das ist ganz einfach. Die Leute, die Seelen zu Gott bringen, sind seine Feinde. Ne? Die anderen hat er ja sowieso in der Tasche, der Teufel. Ne? Den weltlichen Sünden. Aber dann verfolgt er die Leute, die vielleicht doch dem Worte Gottes folgen und versuchen, anderen Menschen zu helfen und sie vielleicht in den Himmel zu bringen. Ne? Ganz einfach. Die kann er nicht leiden. Na gut, also deshalb soll man auch aufschreiben, was sie für vielleicht Symptome haben oder wo sie glauben, sie bräuchten ein Gebet. Es ist so, die Symptome sind nicht die Krankheit, und die Krankheit ist nicht die Wurzel der Krankheit. Das sind 3 verschiedene Sachen, sagen wir 3 konzentrische Ringe, wenn sie sowas machen. Ist draußen sind die Symptome. Also ich habe immer Kopfweh, weiß ich, um 5 Uhr in der Früh oder was ich, das kann ich so ruhig aufschreiben. Oder ich kriege immer nur Krämpfe in den Beinen, wenn ich zur Messe gehe, weil ich dort nicht stehen muss. Oder was sonst. Die Leute haben irgendwelche Ausreden, warum es ihnen so geht. Es gibt natürlich ärgere Symptome. Ich kann nicht schlafen, es gibt innere Symptome. Ich habe Albträume. Ja. dann gibt es noch tiefer liegende Symptome. Ich fühle mich depressiv, aber ich weiß nicht warum. Ich habe Angst, aber ich kann mich nicht erinnern, wieso. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe. Ich glaube, dass mich niemand im Büro je leiden kann. Immer wenn ich den Beruf wechsle, die Anstellung wechsle, ist wieder dasselbe. Nach ein paar Wochen, glaube ich, können die Leute mich nicht leiden und fangen an, schlecht gegen mich zu sprechen. Das ist das Problem der Person und nicht der Anstellung, ne? Da ist was falsch drinnen. Also solche Sachen können Sie aufschreiben, ja? Und dann können Sie angeben, wo Sie glauben, es könnte herkommen, Ihr Problem. Die meisten Leute wissen es nicht und wir auch nicht, aber im Gebet tut es uns der Heilige Geist oft zeigen. Und nachdem wir viel Erfahrung haben, wenn wir jetzt 38 Jahre, ich mache das seit 1976, ja, man hat auch viel Erfahrung, es ist nicht alles nur übernatürlich wird einen eingegeben, sondern der liebe Gott hat einem auch ein Gehirn gegeben und ein gutes Gedächtnis. Und komischerweise, der Teufel hat sehr wenig Fantasie. Auf der ganzen Welt sind die Probleme vor ihm, die von ihm herkommen, fast dieselben. Ja. Aber wieso kommt es dazu? Dann der nächste Punkt ist, und auf das bestehe ich auch, haben Sie selbst irgendwelche kleine abergläubische Dinge gemacht oder sind Sie zu wem gegangen, sowas wie ein Zigeuner oder mit den neuen Dingen gibt es auch leider auch religiöse Leute, die alle möglichen sogenannten fernöstlichen Methoden anwenden an Menschen, Akupunktur, diese Massage, die die Leute machen, Yoga natürlich, ja. Also solche Dinge sollen Sie auch aufschreiben. Oder wenn Sie sagen, Sie haben ja nie so etwas gemacht, ja, das sagen alle Leute. Die sagen mir auch alle, das Problem ist immer schon so gewesen, das gibt's nicht. Alles hat einen Anfang, ja. Aber Sie sollten ehrlicherweise sagen, ich kann mich nicht erinnern oder ich will mich nicht erinnern. Also dann müssen Sie auch aufschreiben, ob vielleicht in der Familie eine Tradition war, zum Beispiel in der Schweiz tun sie Tiere besprechen, die Leute. Ja, das machen sie in Österreich nicht. Ist bei uns verboten worden. Es gibt schon Leute, die es auch machen wahrscheinlich. Aber es ist verboten worden. Das gibt es nicht bei uns. Aber in der Schweiz gibt es ja schon. Und in Bayern auch. Gibt es Leute, die Tiere besprechen, wenn sie krank sind, die Kühe im Stall. Was da drauf reden, weiß ich nicht. Sie behaupten, die Tiere wären geheilt. Das ist aber nicht, das ist eine heidnische Tradition. Es gibt überall solche Traditionen. Ich erwähne halt nur die, die mir hier bekannt sind. Ja. Dann gibt es hier Leute, die haben Eingaben von Verstorbenen. Das gibt es auch nicht. Ja. Ist nicht erlaubt. Muss man halt die Bibel, das Wort Gottes kennen. Es gibt eine einzige Ausnahme als Beispiel, dass es nicht erlaubt ist. Im Alten Testament beim Salomon. Eine einzige Ausnahme. In der Bibel gibt es oft eine Ausnahme von Dingen, die uns nicht erlaubt sind. Sodass wir begreifen, was nicht erlaubt ist. Die Verstorbenen können nicht zu uns sprechen. Wenn sie zu einem Hellseher gehen, der angeblich diese Eingaben hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat er so viel Erfahrung wie ich oder der Vater Rufus, ich nehme mich da ganz gar nicht, ich nehme ihn nicht aus und nicht. Das ist einfach für uns so, weil wir so viele Leute gesehen haben. Menschliche Erfahrung. Oder ist er von Dämonen beeinflusst, weil die Dämonen versuchen, Menschen nachzumachen. Wenn sie zu einem Grab gehen, wo Heiden begraben werden oder Leute, die ohne Reue gegen das erste Gebot, die vertreten, gesündigt haben gegen das erste Gebot und nicht bereuen konnten, weil sie es nicht gewusst haben oder nicht bereuen wollten, dann sind diese bösen Geister da, die verlassen den toten Körper, wollen aber in andere Leute reingehen, weil sie von Gott bestraft sind, keine Persönlichkeit zu haben. Das sind kleine Dämonen. Der heilige Paulus nennt sie Dämonen, the spirits of the universe, die haben keine universell vielleicht meint er, die haben keine Persönlichkeit und die versuchen in ein lebendiges Wesen, wenn möglich, einen Menschen einzubringen. Wenn der stirbt, dann gehen sie weg. Deswegen gehen diese Hexer, vor allem die islamischen Hexer, aber auch andere, zu den Gräbern. Ja. Und versuchen diese Geister, damit sie Kraft und Macht bekommen, an sich zu ziehen. Wenn ihr dann noch mehr von der Hexerei erzählt, dann werden sie es nicht mehr machen. Aber ich könnte das machen, aber das nimmt die Zeit weg. Wichtig ist, dass sie diese Dinge aufschreiben, was sie selbst oder ihre Familie gemacht haben. Naja, es wird nicht alles so verhext sein, aber einiges haben alle gemacht. In Österreich tun sie furchtbar gern pendeln. Ja? Ja, das ist, ich will sagen, auch das Routengehen. Die Routen sind von der Kirche verboten, nicht erst jetzt. Seit 1942 hat Pius XII. Speziell erlassen, dass es nicht gemacht werden darf. Weil von Wissenschaftlern kann es wissenschaftlich, um was nachzuprüfen, nicht um das Wasser zu finden, sondern um zu prüfen, ob diese Routen, wie die funktionieren, warum die sich so bewegen, ja? Ob das mit Magnetismus zu tun hat und so, sowas. Das darf schon mit Erlaubnis der Kirche untersucht werden. Aber für uns oder religiöse Leute und schon gar nicht Schwestern oder Priester, darf es nicht gemacht werden. Routengehen ist von der Kirche verboten, schon damals, nicht erst jetzt, wo wir etliche solche Erlasse haben. Der letzte war in 2003 und jetzt ist eine Aufbesserung von denen auch gekommen. Jesus, der Träger des Wassers des Lebens, das war das Letzte, aber da ist jetzt noch was Neues dazukommen, über die, etwas, was da noch nicht erwähnt war, das werde ich Ihnen später sagen. Jedenfalls, falls Sie so irgendetwas in der Familie haben oder in Ihrer Umgebung, Verwandtschaft, dann schreiben Sie das bitte auf, weil es sind Blockaden für jegliche innere Heilung, für geistige Heilung und emotionelle Heilung. Bitte. Haben Sie das alles aufgeschrieben? Gut. Also das Problem, die Symptome, das heißt, ich kann nicht gehen oder ich habe Kopfweh oder ich kann nicht schlafen oder weiß ich habe immer Minderwertigkeitskomplexe. Vielleicht haben Sie, brauchen Sie die nicht zu haben. Ja? Aber es gibt solche Situationen, das sollen Sie aufschreiben. Und jetzt will ich noch erklären, also wir haben gesagt, da gibt es die Symptome, die Krankheit, das, die Symptome sind Symptome der Krankheit. Zum Beispiel ein Fieber ist nicht die Krankheit, sondern ein Symptom von verschiedenen Krankheiten. Es kann eine Verkühlung sein, es kann aber auch Malaria sein. Ne? Und dann gibt es aber noch eine Wurzel dazu. Bei der Malaria ist es ein Insekt, der ansticht, aber bei der Verkühlung ist es ein Bakterium, was halt irgendwo aufgefangen haben. So, das aber ist das irgendwie bildlich erklärt, sodass Sie wissen, wie Sie es aufschreiben. Und jetzt reden wir mal über die Heilung. Das Beste ist herauszufinden, wenn Sie zum Heiligen Geist beten. Und manche Leute, die zu mir kommen, auch übers Telefon, übers Internet und über die E-Mail, denen rate ich an, weil ich ja nicht persönlich mit ihnen sein kann in dem Moment, dass sie nach der Messe für 3 Wochen, das können wir hier nicht machen, sondern für 2 Tage, nach der Messe speziell etwas Zeit vor dem Allerheiligsten verbringen, den Heiligen Geist bitten, ihnen zu zeigen, wo und was eigentlich nötig ist, um aufzuschreiben, was wirklich das Problem ist und wo vielleicht das herkommt, das Problem. Und da können Sie erstaunt sein, weil wir haben zum Beispiel, das ist ein ganz merkwürdiger Fall, würde ich sagen, rein medizinisch und wissenschaftlich. Da war eine Frau, die hat ein Problem mit ihrem Sohn gehabt, ein kleiner Kerl war damals so. Wenn ich in die Nähe zu ihm gekommen bin, sind ihm die Haare ganz grad zu Berg gestanden. Menschlich kann man nicht erklären, medizinisch auch nicht, aber so war es. Und ich habe das schon mal erlebt gehabt bei einem Islam, einen Leuten, die bei einem Hodja waren, das ist eine islamische Hexerei. Na, das werden die Kroaten nicht gern hören, weil manche das Geniale dorthin. Ne? Anstatt zu einem Priester, weil sie damals unter Kommunismus nicht gegen haben, gehen es noch mehr zu diesen Leuten hin. Weil sie glauben, ein islamischer Priester ist gleichwertig wie ein katholischer Priester. Katastrophal für mich. Bei der Frau hat sich nach einem Jahr herausgestellt, ich habe irgendwie die Eingebung gehabt, irgendwas hat das mit Abtreibung zu tun, ja. Aber ich habe nicht gewusst, sie, das Kind, andere Kinder habe ich nicht gewusst. Ich habe nur gesagt, sagen Sie mal, haben Sie je gewusst, wann Sie willkommen, eine weibliche Person in Indien kann unter Umständen nicht willkommen sein. Das ist so eine Tradition, dass die Männer wichtiger sind in der Nachfolge. So wie bei den Arabern, so wie bei den Italienern. Ne? Diese südländischen Leute haben lieber Söhne als Töchter. Und Töchter sind teuer, die muss man verheiraten. So ungefähr. Ne? Das hat immer was mit Geld zu tun und mit der Erbschaft. Und und sie sagt, aber nein. Und dann hat sie nach Gebet eine alte Bedienerin gefunden. Und die hat natürlich gesagt, nein, ihre Mutter wollte sie doch haben und so weiter. Dann hat sich herausgestellt, nein, die Mutter wollte sie nicht haben. Ja? Und warum? Sie ist dann wohin gegangen, wo sie nicht hingehen hätte sollen, ja. Irgendeiner Nachbar hat sie zu einer guten Hex geschickt. Und das Mädel ist trotzdem geboren worden, ist dann Mutter geworden. Und dieser Sohn, dieser böse Geist hat sich auf den Sohn gesetzt. Ist tatsächlich so. Aber nur durch Gebet haben wir das rausgefunden. Und dann hat der Vater Rufs gebetet und das alles hat sich in wunderbar aufgelöst. Kein Problem mehr. Also es ist nicht immer, dass wir persönlich verschuldet sind, aber wie es heißt im Exodus, dem Buch Exodus, wo die 10 Gebote aufgeschrieben sind, im 5. Kapitel im Vers 20 ist das erste Gebot aufgeschrieben. Und das heißt, dass es für 3 bis 4 Generationen sozusagen die Konsequenzen unserer Sünde gegen des ersten Gebotes weitergetragen werden. Das muss man auch wieder richtig verstehen. Bei den Hebräern und bei den früheren Sprachen ist eine Wiederholung immer gegeben. Sie tun sozusagen ihren Gedanken, den sie ihnen geben wollen in der Sprache, nochmal wiederholen oder öfters wiederholen. Ja? Und 3 oder 4 heißt nicht genau 3 oder 4 Generationen, es heißt viele Generationen. Ja? Die muss man erst mal vom Hebräischen her verstehen. Man kann es auch für 3 oder 4 nehmen, aber das wäre dann schon aufgebraucht sozusagen vor Jahrhunderten. Das stimmt aber nicht, weil die Leute immer noch beeinflusst sind. Das heißt also viele Generationen, bis halt das bereut wird oder man für diese Seelen betet. Bei uns Katholiken, wir können ja für die Verstorbenen beten. Und da will ich auch gleich betonen, das erste Gebot ist das erste Gebot und nicht das 6. Gebot. Ja? Bei den sogenannten schönen religiösen Katholiken ist das 6. Gebot die größte Sünde der Welt. Der liebe Gott hat gut viel Verständnis für uns. Aber das erste Gebot, da ist er sehr streng. Sehr, sehr streng. Weil das darunter leiden die meisten Leute, weil es öffnet die Türen zum Bösen. Durch die Taufe sind wir geschützt, aber wenn sie selber zu diesen Dingen gehen, dann öffnen sie die Türen zum Bösen und dann wundern sie sich nicht, dass ihr ganzes Leben beeinflusst ist von irgendwas Schlechtem. Die Türen haben es vielleicht selber und ihre Mutter oder Tante oder Großmutter aufgemacht. Weil sie zu einem Astrologen gegangen sind oder weil sie dieses oder anderes Okkultes gemacht haben und heutzutage natürlich, weil sie Yoga machen mussten oder weil sie bei sich Zen meditieren mussten, lauter solche Sachen, kann ich alles nachweisen, das sind alles Übertretungen des ersten Gebotes. Das Verständnis ist das, dass man die Schöpfung, ja, die von Gott geschaffenen Dinge, die uns umgeben, benutzt, um selbst eine persönliche, egoistische Kraft zu bekommen. Entweder über andere Leute oder über unser eigenes Schicksal. Das ist die Sünde. Weil es ein totaler Missbrauch ist von der Schöpfung Gottes. Es können ja auch Menschen sein, die man benutzt, wie Hellseher und sowas. Oder Dinge, wenn man die Routen verwendet, für eigene Kräfte, die man also für sich selbst verwenden will oder um Kräfte, um über andere Menschen zu bekommen, was natürlich mit Geld sehr viel zu tun hat. Ja. Wir verlangen ihm kein Geld, aber wenn es zum Zigeuner gehen und dem nichts zahlen, dann wird er sich verwünschen. Ne? Und wenn es zu einem Hellseher gehen, die verlangen sehr viel Geld. Und die sagen schon ein bisschen die Wahrheit. Der Teufel verwendet bis 3/4 der Wahrheit. Ja. Selbst mit den ganzen Anschuldigungen gegen unsere katholische Kirche. Selbst 3/4, wenn 3/4 wahr ist, ist es noch lange nicht, dass die Kirche etwas Falsches lehrt. Man findet immer was Falsches irgendwo. 3/4 der Sachen sind keine Lügen, nein, die haben das zusammengesammelt. Vielleicht für Jahrhunderte irgendwelche falschen Sachen, die irgendwann einmal gesagt worden sind. Aber die Zentrallehre der römisch-katholischen Kirche ist die größte und die sicherste und die weiteste, die es gibt im Christentum. Natürlich werden wir attackiert, es interessiert den Teufel gar nicht, diese kleinen Kirchen dort, es gibt mit ein paar hunderttausend Leuten. Interessiert nicht, interessiert uns, weil wir Milliarden sind. Ne? Das interessiert ihn. Deswegen ist auch in unserer Kirche die Angriffe sehr, sehr groß und auch durch New Age. Und den schwachen Glauben unserer religiösen, entschuldige Schwester, unserer religiösen Leute, was für ein schwacher Glaube ist. Ich habe Einkehr da gegeben. Heutzutage schauen sich Fernsehen an, anstatt das Beten. Ja. Früher wurde ich eingeladen in den Recreation, also im Erholungszeitraum, weiß ich, von einer halben oder schon einer Stunde während des Tages Bibelunterricht zu geben. Heutzutage dann soll ich Fernsehen. Ja. Natürlich hat der Teufel Angriffspunkte da. Wenn der Glaube schwach ist, dann suchen unsere lieben Schwestern und Brüder, die sich dem Herrn geweiht haben, viel mehr als wir selber, sich irgendwo ein interessantes Gebiet sozusagen zu suchen. Zen-Meditation findet man und das Yoga kann man in der Kirche finden, ja. Das ist ganz schrecklich. Ja. Deswegen geben wir ja die Einkehrtage. Auch zu Schwestern, auch zu Priestern. Pfarrer Rufus hat, was ich würde sagen, sein halbes Leben Einkehrtage zu Schwestern gegeben. Und dann ist er erst bei den Bischöfen eingeladen worden für die Priester. Und das ist auch das Allerwichtigste, weil wir durch die kirchliche Organisation immer noch ein großes Publikum haben, von der Kanzel herunter. Und wenn der Priester was Gutes predigt, dann kommen die Leute auch zu und lieben Gott. Ne? So, und wenn er aber was Falsches redet, dann ist es eben falsch. Ne? So, man muss da sehr streng sein und ich schreibe das auf, weil ich nicht euch direkt alle beschuldigen will, dass ihr was Falsches gemacht habt. Es sind also auch die, die berufen sind vom lieben Gott, machen auch Fehler. Da ist mir die Geschichte vor Jahren, der allererste Fall, der mir geschickt worden ist vom lieben Gott, war ein junger Mann, der transzendentale Meditation gemacht hat. Der transzendentale Meditation hat in Europa, in der Schweiz angefangen in 1961. Und der Leiter, der Gründer davon heißt Maharishi Mahesh Yogi, der ist Gott sei Dank schon nicht mehr lebendig. Hoffentlich hat der liebe Gott Gnade ihm gegeben, weil er viele Leute verführt hat. Und das ist in Indien, war praktisch auch in den katholischen Schulen eingeführt. Und da war eine Schule, ich bin von Schule zu Schule gegangen und habe denen gesagt, das können sie nicht machen. Das ist eine Übertretung des ersten Gebotes. Bei dem Puja, bei der Verehrung des Gurus, gibt die Glauben nicht an einen Schöpfer Gott, bei der Verehrung des Gurus wird der ganze praktische Hindu-Olympus angebetet. Aber weil es in Sanskrit ist, können wir Vietnamesen ja nicht verstehen. Ne? Und die Nonnen und Priester, die dazu eingeladen worden sind, denen wurde gesagt, es wird im Proxy für sie gemacht. So, die haben gar nicht gewusst, was für die gemacht worden ist. Nicht? Und da habe ich jetzt das erklärt zu der Nonne, denn es war eine Irin, eine Missionarin, sicher sehr fleißig und sehr gute Person, die Frau Direktorin von einer riesigen Schule, Indien ist ein riesiges Land. Und sagt sie, aber mein Bruder in Irland, der ist doch Priester, der macht es ja. Nicht? Ein Priester macht was Falsches und hunderte Fälle vielleicht verloren gehen. Deswegen gibt der Pfarrer Rufus Priester-Einkehrtage. So, man muss auch sehr streng sein. Der liebe Gott hat uns die charismatische Erneuerung gesandt, damit die Erwählten nicht verloren gehen. Als dann die Erwählten sind die Getauften, die schon Christus kennen. Und die charismatische Erneuerung ist nichts anderes, als ein sich bewusst werden durch die Kraft des Heiligen Geistes der eigenen Charismen und Berufung. Nicht, weil sie jetzt heiraten oder nicht heiraten, sondern da gibt es spezielle geistige Gaben, die für die Evangelisation, natürlich in Charité, in der Nächstenliebe, angewandt werden sollen. Und in manchen Ländern, so wie Indien, ist die Heilungsgabe noch viel wichtiger und ist als Evangelisationsmittel, könnte man sagen, wunderbar, weil es dort so viele arme Leute gibt, die sich keinen Doktor leisten können. Vielleicht gibt es gar keinen dort, einen modernen. Es gibt natürlich die traditionellen Leute, die heilen, manche richtig, manche falsch, nicht, je nachdem, was sie machen. Aber im Allgemeinen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich einen Arzt gar nicht leisten können, auch in Afrika. Das ist die Heilung, Heilungsseminare und Heilungs, wie sagt man, Rallies, weiß ich nicht, Versammlungen, sehr wichtig für die Evangelisation, weil sie dadurch Jesus kennenlernen, als den großen Heiler, als den einzigen. Und dann vielleicht ihre eigenen lokalen Heiler abgeben, die nicht alle vom lieben Gott sind. Sehr wichtig, das ist eine der Gaben, die der Pfarrer Rufus erwähnt hat, dass sein Dienst ist ja später mit denen eingetreten, der hätte nie daran gedacht, andere Leute zu heilen. Aber wenn er dann gemerkt hat, dass sie geheilt werden durch das Wort Gottes, das er predigt hat, angefangen. Ne? Bei mir war es sehr ähnlich, ganz getrennt von ihm, weil ich ganz was anderes gemacht habe. Und jeder von uns als Getaufter mit den Charismen ist in irgendeiner Weise berufen bei Gott, mit den Charismen zu evangelisieren. Aber das wollen unsere Leute nicht, das ist unbequem, die wollen nur selber geheilt werden. Aber das geht nicht so. Unsere eigene Heilung hängt jetzt von denen ab, das werde ich noch einmal erklären, was der Vater Rufus gesagt hat. Sie können geistig krank sein, das heißt, sie haben gesündigt, was wir alle tun, und unsere Verbindung mit dem Geist Gottes ist unterbrochen. Sie können emotionell krank sein, das heißt, sie haben eine innere Verletzung, weil sie ihre Mutter sagt, sie sind nicht so gescheit oder so gut oder weiß ich, oder kränken sie sich schon ihr ganzes Leben darüber. Das nennen wir Verletzung, innere Verletzung ist eine emotionelle Verletzung, die aber unseren Intellekt, die Seele ist unser Intellekt und unser Gefühl, ja, blockiert. Wenn wir uns über etwas kränken, weil irgendwer, was ich, der Ehemann, die Ehefrau, der Bräutigam oder der Bruder, was Böses zu uns gesagt haben, was wirklich nicht wahr war und wir haben uns sehr gekränkt, ja, dann ist auch unsere Denkweise sehr stark beeinflusst. Das braucht Heilung. Die Heilung werde ich gleich erklären. Dann kann natürlich der Körper krank sein. Da gibt es drei verschiedene Sachen. Heutzutage wissen es entweder eine Infektion, Verlust hat auch erklärt, oder sie brauchen eine Operation, oder heutzutage weiß man schon ein bisschen mehr, ist sie vielleicht psychosomatisch. Das heißt, ist die Psyche beeinflusst den Körper. Psyche ist die Seele und Soma im Griechisch ist der Körper. So psychosomatisch heißt, wo die Seele den Körper beeinflusst. Es gibt Leute, die, weil sie unvergeblich gebend sind, ja, immer aufsässig, Krebs kriegen. Ich sage nicht, dass jeder Krebs von denen verursacht wird, aber ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten gebetet, ja, und habe sehr oft gefunden, dass die Ursache, die wirkliche Ursache der Krankheit, weil Krebszellen gibt es im Körper überall, immer, ja, aber wieso die sich plötzlich konzentrieren und dann anfangen zu wachsen und zu wachsen, war oft auch ein Unvergeben, eine Aufsässigkeit irgendwem gegenüber. Sie wollten nicht vergeben. Also da ist ein Zusammenhang zwischen dem Seelischen und dem Körperlichen, hat der Vater Rufus auch betont. Und letztlich kann der ganze Mensch beeinflusst werden. Und das ist nicht mehr ganz erklärbar mit medizinischen oder psychologischen Ursachen. Und das sind also dann äußere Agenten, böse Geister, Dämonen. Da kann ein Mensch, erstmal kann er depressiv sein, das muss noch nicht von bösen Geistern sein, es ist ein Graugebiet. Ja. Depression kann von eigenen Umständen sein, menschlichen, kann aber auch die Ursache einer okkulten Betätigung sein. Ich habe keinen von diesen Leuten gefunden, die sich okkult befasst haben, die nicht von Zeit zu Zeit in tiefe Depressionen fallen. Das heißt, sie fallen in ein Loch seelisch, wo sie nicht rauskommen. Sie fühlen, sie sind nichts wert, sie können nichts mehr machen. Leben hat keinen Sinn. Das ist ein Graugebiet, es ist nicht unbedingt verursacht von bösen Geistern, kann aber ein Symptom sein von irgendwelchen okkulten Betätigungen. Dann das nächste ist eine Oppression, das heißt, es sind böse Geister in meiner Umgebung, die unter Umständen, entweder weil ich selber sündige oder weil meine Umgebung ungut gegen mich denkt oder was macht gegen mich, zu wirken anfangen. Und sie blockieren in ihrem christlichen Leben, in ihrer Berufung, in ihren weltlichen Umständen. Und dann letztlich gibt es auch Besessenheit. Das ist unter allen schwierigen Fällen, wenn man sagt, man hat 100 sehr schwere Fälle, ja, hier sind vielleicht 5 schwere Fälle, ja, ungefähr, sind viele, die Heilung brauchen, aber sind vielleicht nur 5 sehr schwere Fälle hier, gibt es nur vielleicht 1%, die wirklich besessen sind. Ein Mensch wird nur besessen, wenn er seinen eigenen freien Willen, also mit Absicht Satan dienen will. Sonst werden sie nicht ganz besessen. Das gibt's nicht. Wir haben immer einen freien Willen. Aber wenn sie sich selbst Satan weihen, ich habe 2 Fälle von jungen Menschen, also die sind nicht mehr jung jetzt, die sich als junger Mensch aus, ich würde sagen, Widerstand gegen die Eltern und die äußeren Umstände sich Satan geweiht haben, in einer Weise. Ja. Der eine hat tatsächlich sich mit Blut, was ich, Satan geweiht, und der andere hat nur gesagt, wenn du mir hilfst, Lathas, dann werde ich dir dienen. Die 2 haben wir bis jetzt nicht ganz frei. Sie sind viel besser, sie glauben an Jesus, sie halten sich an die Kirche sehr stark, sind aber nicht ganz. Wenn Satan mal wen hat, wirklich, dann werden sie ihre Rettung nicht verlieren. Aber wenn sie an Jesus glauben und alles bereuen und widerrufen. Aber er wird sie das ganze Leben quälen wollen. Er sagt, der hat mir gehört, die hat mir gehört, Juli. So redet er. Ich rede wienerisch auch, nicht? Sie reden ja schweizerisch. Können wir uns heute ein bisschen verstehen. Und das ist tatsächlich so, weil von diesen Fällen, die werden immer wieder gequält. Ja? Und ich frage mich, warum, wieso, die haben widerrufen, sie haben gebeichtet, sie machen was Gutes, sie tun predigen sogar, also sie tun sozusagen evangelisieren. Ja, Gott, das will der Teufel nicht. Ich quäle sie. Er möchte, dass sie aufgeben, dass ich umbringe, dass sie nie mehr das Wort Gottes verwenden. Aber diese Fälle sind selten. Ja. Umsessen ist ganz, ganz gewöhnlich, weil in jeder Familie ist irgendwas Okkultes. Die Türen sind überall offen bei uns in Europa und in allen anderen Ländern auch. Wir haben überall dasselbe gefunden. Aber ich glaube, dass wir besondere Besessenheiten haben oder Umsessenheiten, weil wir schon so lange christlich sind und eigentlich den Glauben vernachlässigt haben. Ja, im Mittelalter haben wir gepredigt, wunderbare Kathedralen gebaut und alles, was ja alles war. Aber das war das Mittelalter, ne? So, das ist, was ich sagen will. Wir haben eine noch größere Verantwortung. Und wir brauchen Leute, so wie die Viliando, die Frau Maria, ja, und da habe ich noch eine, glaube ich, eine chinesische Asiatin gesehen. In Indien, wir haben Inder hier, 2 oder 3. In London ist es voll von katholischen Indern. Ja? Und wir haben auch viele Chinesen, ja, Bekehrte. Chinesen gibt es auch viele Katholiken, aber weil es so viele Nicht-Katholiken gibt, weiß man das nicht. Ne? In Indien gibt es ungefähr 15 Millionen Katholiken, das ist doppelt so viel als in Österreich. aber es sind 1 Milliarde Menschen, so glauben wir immer, es ist ein heidnisches Land. Es ist heidnisch, aber es sind viel bessere Katholiken dort, als wir haben. So muss man sehen. Und die werden vom lieben Gott jetzt verwendet, weil sie in ihrer ganz traditionellen Katholizität, ja, ich bin auch mittelalterlich, was sehr gut ist, uns hier wieder aufwecken. Die trauen sich zum Priester zu gehen und sagen, ja, wieso haben sie denn heute nicht über das gepredigt? Ich weiß, was die in London sagen. Ja, aber warum denn, Herr Pfarrer, machen wir denn nicht eine Pilgerfahrt wohin? Das ist für die ganz normal zu Hause. Die leben mit der Pfarre mit. Bei uns lebt doch niemand mit der Pfarre mit. Nicht? Wir gehen am besten am Sonntag in die Kirche. Manche, wie meine Eltern, nur zu einer Hochzeit ein Begräbnis. Wir müssen erst mal sehen, dass wir als Europäer sehr viel heutzutage erneuert brauchen von unserem Glauben. Deswegen sind keine Berufungen. Nur ganz wenige. Es gibt natürlich einige. Aber nicht so, wie es früher war. Und das ist auch wichtig und deswegen spreche ich auch aus, weil ich habe mit Vater Rufus und ohne Vater Rufus über der ganzen Welt. Ich war schon in Sibirien, wie dann noch die Kommunisten dort waren. In 1972 habe ich schon was gehört. Ja. Und die Angelika übersetzt Russisch, aber sie weiß nicht, wie viel Russisch ich selber spreche. Nein, das weiß sie nicht, weil sie es besser kann als ich. Sie hat dann irgendeine russische Großmutter gehabt, die kann viel besser. Und vor allem habe ich andere Sachen zu tun, als mich zu komplimentieren dann mit Russisch. Aber da müsste ich den Vater Rufus noch einmal hinbringen. Das ist das Einzige, was ich noch vorhabe, als menschlicher Mensch. Ich möchte gerne, dass er noch Ikus geht. Das ist mein Traum, aber er weiß es noch nicht. Ich denke mir, dann wird sein Dienst zu Ende sein, wenn er da in Ostsibirien auch predigt. Weil da ist jetzt eine neue katholische Diözesen, gibt es jetzt 2, und einen neuen katholischen Priester, Bischof, nach dem Kommunismus natürlich. Und da gibt es sehr viele gute Katholiken, die alle furchtbar viel mitgemacht haben, von jeder Nationalität im Kommunismus, was ganz wurscht, ob sie Deutsche oder Italiener waren, sobald sie im Gulag waren, waren sie dort. Und das war gut für die. Gratis Arbeit bis tot umfallen. Ne? Und wenn sie katholisch waren, haben viele Leute überlebt, aber die können, meines, was ich von ihnen gelernt habe, sie können sich nicht mehr unserer weltlichen, westlichen Welt anschließen und dem Heimatland auch nicht. Sie sind irgendwie, sie fühlen sich total ausgeschlossen. Nur untereinander, wo sie wissen, wo der Nächste genauso viel gelitten hat, ja, haben sie füreinander ein Verständnis. Es sind sehr starke Gemeinden dort. Dort habe ich angefangen, charismatisch zu sein, ohne zu wissen, was das ist. Weil ich dort was gesehen habe, weil man dachte, wie gibt es, die glauben ja wirklich, dass Jesus da ist. Die haben gebetet, als würde Jesus mit ihnen in der Mitte sitzen. Matthäus 18, 19 aufschreiben. Kennen Sie die Bibel nicht? Die meisten nicht, bitte. Ein paar werden schon kennen. Matthäus 18, 19. Wo zwei oder drei in meinem Namen, dem Vater im Himmel, was bitten, alles hier auf Erden, inklusive Geld und Suppe und Essen und Kinder und alles, was wollen, werdet ihr es immer bekommen, weil ich mit euch bete. Das ist starke Evangelisation mit und für die Nachbarn. Ihr Nachbarn hat ein Problem, dann sprechen sie das aus, nicht ihre eigenen Ideen, sondern nur, was da steht. Matthäus 18, 19 sagt, ich werde jetzt mit dir darüber beten. Und dann bitten sie den lieben Gott, dass er ihr Herz für eine Sekunde zumindest mitleiden lässt mit dem, vor was sie beten. Deswegen kommt es. Weil sie müssen das mitleiden, mitleben, was sie beten wollen, nicht nur die Worte. Wenn sie wirklich das den lieben Gott fragen, ist nicht immer angenehm, dann wird dieser Wunsch, der da ausgesprochen wird, erfüllt, sofort. Ja, und damit euer Glaube ein bisschen wächst, und denen erzähle ich eine Geschichte, weil sonst wird es zu viel für euch alles, das in einem Vortrag. In 1976 fragt mich ein Pfarrer von einer Nachbarpfarre, die war eine Mutter Gottes geweihte Pfarre, ich glaube zum Heiligen Rosenkranz oder sowas ähnliches, irisch natürlich in England, war ursprünglich alles katholische Irisch, von den irischen Arbeitern, die von Irland rübergekommen sind in ihrer Not und in England arbeiten. Jetzt hat sich das natürlich verändert. Aber damals war noch sehr irisch alles oder ein paar Italiener von ihren Restaurants und Geschäften, wo sie die Salami verkaufen. Und Österreicher wenige. Und ein paar konvertierte, die Juden haben in der Pfarre, immer in jeder Pfarre dort gehabt in Nordlondon. Sehr schön. Und der sagt, ich soll eine Lenten, ich sag mal, eine vorösterliche Mission geben. Eine Fastenmission, der Angeliger weiß die Worte besser. Eine Fastenmission, die mir doch der ist im Kopf gefallen, wie der Wiener sagt. Ich habe noch nie für wen gepredigt. Und was soll ich denn auch von der Kanzel reden? Hat man doch, das kann ich doch nicht, die Leute werden doch gar nicht kommen. Damals war es nicht so. Heutzutage hat man ja diese Pastorinnen da, in der katholischen Kirche, Pastoralhilfen nennen sie es. Die werden jetzt schon angehört, aber früher war das nicht. Und habe ich ihm vorgeschlagen, ich gehe Bibelklassen. Ich dachte, da wird er sich beruhigen und ein paar Leute werden schon kommen. Und habe angefangen mit Bibelklassen. Und da sind tatsächlich so ungefähr 30 alte Weibchen gekommen, die ihren Rosenkranz mitgebracht haben und die halt schon fleißig den Rosenkranz gebetet haben. Jetzt, wie soll ich die Bibelklasse machen? Nicht? Und die alle nur den Rosenkranz beten wollen. Vielleicht die Bibel gar nicht haben zu Hause, so wie meine Mutter. Nicht? Die habe erst bitten müssen, dass sie eine Bibel kauft und hat sie eine protestantische gehabt. Sie wollte es ja machen, aber sie hat halt keine Ahnung mehr gehabt. Und dann habe ich angefangen, diese Bibelklassen zu geben und dann habe ich diese Inspiration bekommen, Matthäus 18, 19. Und habe ihnen gesagt, also gut, nach dem Rosenkranz setzen wir uns zusammen und tun nach dieser Bibelstelle beten füreinander, zwei und zwei, das zweitwichtigste Problem, bitte nicht das erstwichtigste. Ja. Weil das Erstwichtigste ist vielleicht, dass der Mann mit einer anderen Frau nicht mit der Nachbarin geht. Und das wäre dann eine riesige Tratscherei, ne? Das geht auch nicht. Aber zweitwichtigstes Problem ist, mein Sohn ist leider Drogen verfallen. Das ist zweitwichtig. Weil das haben so viele Leute bei uns in London überhaupt das Problem. Also dann haben die gebetet und dann nächste Woche habe ich zwar die Lektion von der übernächsten Woche mit ihnen durchstudiert und dann habe ich gesagt, jetzt sagt es, was ist passiert, als Antwort zum Gebet. Und diese Gebete sind alle erhört worden. Alle. Nicht ein einziges Wort, aber ausgelassen. Und ein paar Wochen später stürmt bei der Tür herein ein ungefähr 13-jähriger Bub, ja, und sagt, ist das der Ort, wo die Wunder passieren? Und ich dachte, mein Gott, die Wunder passieren. Ich habe keine Wunder gesehen noch, aber bitte, die Leute haben Antwort zum Gebet bekommen. Und sage ich, na, was ist denn, Burschi, was ist denn? Ja, unsere Mutti ist seit 4 Monaten verschwunden und jetzt ist der Sozialdienst gekommen und will uns Kinder trennen. 4 Kinder waren zu Hause, er war der Große. Und wie er die ernährt hat, habe ich keine Ahnung. Und vielleicht ist er betteln gegangen, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der ganze Gruppe gebetet unter Matthäus 18, 19, dass die Mutter wiederkommt und dass der Sozialdienst niemand wegnimmt. Ja. Am nächsten Tag ist die Mutter zu Hause gewesen. Und das ist wunderbar, nicht? Ich möchte das, ich erzähle das nur, weil jetzt hören wir ja auf, ich glaube, man muss essen gehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, dann let me, what do you say?
Every session, to leave 5 minutes for 5 questions and you
want
to ask.
And you want to answer.
You have to.
Okay. So, ich wollte es nur sagen, auf die Weise kann man Evangelisation bringen zu den Leuten. Ja, braucht ja nur nicht die ganze Bibel kennen, braucht nicht alles Persönliche erzählen und der liebe Gott wird beantworten. Aber die Bedingung ist, dass sie den lieben Gott oder durch den Heiligen Geist fragen, ihnen die Nächstenliebe zu geben für das Problem, das die Person hat, die sie bittet. Ja? So wie Jesus Christus am Kreuz seine unendliche Liebe hat, kann man sagen, lieber Gott, gib mir ein bisschen was von der Liebe. Ja? für die Situation. Weil meistens kann man die Leute ja gar nicht leiden. Die Leute reden ein Heilig herum, aber wenn es dann wirklich drauf und drum und dran kommt und dann reden sie besser mit den Nachbarn, weiß ich doch, höre ich alles nicht. Da ist dann ein bisschen was, kann man mitfühlen, dann wird der liebe Gott das Gebet beantworten. Das ist eine sehr leichte Methode zu evangelisieren. Jetzt mache ich noch kurz weiter. Ich habe erst gesagt, also eine Verletzung kann sein in den Geist, wenn man sündigt, dann nennt man es eben Sünde, wenn man die Verbindung mit Gott sozusagen die geistige unterbricht. Für das gibt es keine menschliche Antwort. Kein Mensch kann einen anderen Mensch durch irgendeine Methode die Sünde vergeben. Ja? Keine Anbetung von Götzen kann die Sünde vergeben. Keine Opfer, die sie bringen, kann die Sünde vergeben. Die Antwort ist rein das Kreuz. Deshalb evangelisieren wir. Ja? Das ist der Grund. Es ist nur durch das Kreuz Christi, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Es ist keine andere Antwort. Alle anderen Religionen haben Purifikationen, Reinigungsmethoden und Rituale und was ich im Hinduismus haben es Tempeln im Ort, wo die Leute sich sozusagen reinwaschen, alles Mögliche, obwohl sie nicht einmal wissen, was eine Sünde ist, weil sie keine 10 Gebote haben. Aber im Römerbrief, im zweiten Kapitel Römerbrief, ja, Römerbrief, zweiten Kapitel, im Vers 14 heißt, auch diese, die nicht wissen, das heißt, die Gott nicht kennen, wissen, was gut und was böse ist. Als dann, die Religionen bringen mit sich eine Tradition, ein sozusagen allmenschliches Universalwissen über gut und böse. 10 Gebote haben sie nicht. Deshalb ist Ökumene und auch Dialog sehr schwer. Die meisten Leute verstehen das nicht, auch nicht in der Kirche, die reden da und glauben, jeder Inder muss über Yoga wissen, das stimmt überhaupt gar nicht. Und jeder Hindu hat ja auch ein gutes Gesetz, was folgen soll, ist ein Blödsinn. Wissen sie nicht. Sie suchen, die meisten Hindus, mit denen ich offen gesprochen habe, haben mir gesagt, warum tun unsere katholischen Priester uns nicht über Jesus erzählen. Auch die Brahmanen, die sehr stolz sind auf ihre Hindu-Religion. Sehr. Kannst fast intellektuell nicht durchbrechen. Nur mit Gebet. Und nur mit Befreiung. Und dann ist es nur eine teilweise Befreiung, sodass sie vielleicht das Wort Gottes hören. Aber sie alle haben mir dasselbe gesagt. Praktisch mit kurzen Worten, durstig nach Gott, wie der heilige Augustinus sagt, mein Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, oh Gott. Das habe ich auch von allen gefunden, von den Jugendlichen, die den TM folgen oder den Rajneesh oder den Scientologie, ist ganz wurscht. Alle haben mir dasselbe in einer anderen Form vielleicht gesagt. Wir suchen Gott. Wir haben keine Antwort. Meine Mutter ist nie in eine Kirche gegangen. Mein Vater redet nur über Geld. Das ist die westliche Jugend, ja. Der östliche Jugend wieder anders. Aber alle suchen. Und wir reden, trauen uns nicht zu reden. Nur im Dialog und nur mit Entschuldigung. Und das ist vielleicht eh ganz gut im Buddhismus. Ne? Diese Rederei hört man überall. Vor allem von uns Katholiken. Ne? Die Evangelikalen sind ja da sehr scharf und hart. Hartherzig, die machen überhaupt keinen Dialog. Ne? Sind auch sehr verwirrt, aber sie bauen an ihnen, an Christus und an Glauben. So würde ich sagen, da gibt es keine Antwort für die Sündenvergebung, nur das Kreuz Christi. Und im Sakramentalen, was der Pfarrer Rufus erwähnt hat, gibt es das Sakrament der Vergebung, wie sagt man, der Versöhnung, ja. Ein Sakrament des Vergebens. Ja, Gott vergibt uns. Und was ist die Blockade? Wenn sie nicht bereuen, ja, dann haben haben Sie eine Blockade des Nichtbereuens. Das ist sehr wichtig, weil wenn Sie selber zwar zum Sakrament gehen, Gott agiert immer, aber wenn Sie Ihr Herz nicht öffnen und selbst wirklich bereuen, weil Sie gar nicht wissen, was Sie richtig gesündigt haben, da sind die Priester, reden ja auch mit mir, da sagen, da zählen Sie kleine Sünden, ich war spät in der Messe, ja. Ich habe über meine Nachtblindschwäche gesprochen, aber dass sie selber zum Pendeln gegangen sind, haben sie nicht gesagt. Ne? Oder dass sie zum Wahrsager gegangen sind, haben sie auch nicht gesagt. Ne? Und da ist eine Blockade. Also die Antwort, die sie bekommen im Sakrament, wird umso tiefer und größer wirken in ihrem Herzen, wenn sie wirklich bereuen. Und wenn sie nicht, dann haben sie eine Blockade des Bereuens, des Nichtbereuens. Ja. Im Deutsch ist das sehr umständlich, im Englisch ist es viel kürzer, das auszudrücken. Und dann, das wäre also für die geistige Krankheit, kann man sagen, die Sünde. Dann die seelische Krankheit. Aber ja, habe ich gehört, aber das muss ich fertig machen, nicht? Evangeliker, meine Nerven. Naja, sie ist ja brav, nicht? Sie macht alles brav. Also ich gehe mir auf Nerven, in der Früh hat sie mich schon aufgeregt. Jetzt habe ich schon keine Nacht mehr Schlaf als 3 Stunden, auch gestern nicht, weil ich so viel zu tun habe. Ich habe so viel zu tun, weil die Leute alle diese E-Mails schreiben und dann muss ich alles durchlesen, damit der Vater Hofer es versteht. Ne? Da weckt es mich auch schrecklich. Aber in Indien haben wir auch so eine Dame, so eine Liebe. Die wird immer an meiner Tür klopfen zur falschen Zeit. Ich bin schon ganz nervös. Also, der nächste ist die Emotionen. Wenn Sie eine Verletzung haben, ja, naja, menschlich kann man schon helfen, etwas. Psychotherapie kann etwas helfen. Psychotherapie ist eigentlich, beruht auf einer Art Freundschaftsbasis, wenn die Person sich ausreden kann, dann hilft sie auch schon. Eine gute Freundschaft kann auch eine Hilfe sein für seelische Verletzungen. Aber ganz geheilt kann man nicht werden, nur durch menschliche Kraft. Das Sakrament ist das Fest der Vergebung Gottes, die Eucharistie. Und was sagen wir, wenn wir die Heilige Kommunion nehmen? Da sagen wir doch ein Gebet vorher, dass ich vergebe, dass mir vergeben wird. Und dann nehmen sie die Heilige Kommunion. Na, wer vergibt denn? Die Katholiken sagen, ja, ich habe lange vergeben, aber ich kann es nicht vergessen. Hm? Weißt du, vergeben haben wir auch nicht. Solange sie nicht vergessen, haben sie nicht vergeben. Und manche Dinge kann der Mensch nicht vergeben, weil es immer solche tiefen Verletzungen sind. Da muss man die Hilfe Gottes erbitten. Und dann kann man die Heilige Kommunion nehmen. Man wird von Gott vergeben, wenn wir selbst vergeben können. Und wenn wir versuchen zu vergeben, dann haben wir keinen Block des Unvergebens. Wenn wir aber nicht vergeben können, dann haben wir eine Blockade, eine sehr tiefe Blockade. Da bin ich einmal gesandt worden in 1976 zu einem Polen, der im Spital mit Krebs war, letztes Stadium vom Krebs. Und ich kann ihm vielleicht einen Trost bringen, aber von der Heilung auf das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, der war im Konzentrationslager. Und der hat so einen Hass gehabt in sich und so ein Unvergeben, deswegen ist er krank geworden. Und bis zum Letzten hat er mir gesagt, ja, ich stirb lieber, aber vergeben kann ich nicht. Und ich habe ihn mir nicht direkt gefragt, ich habe nur gesagt, naja, man muss ja neben Gott bitten, dass er einen hilft, irgendwie darüber hinwegzukommen. Ich war sehr vorsichtig, ich war auch nicht sehr erfahren damals, wie man das macht alles. Aber er hat dann einen friedlichen Tod erlebt, was ja schließlich die letzte Heilung ist, dass er wenigstens sich mit Gott versöhnt hat, dass der liebe Gott zugelassen hat, dass er war kein Jude im Übrigen, dass er im Konzentrationslager war. Da sind ja auch, wie bei den Kommunisten, alle möglichen Leute hineinkommen. Und da habe ich das auch gelernt, dass das Vergeben eine richtige, nicht vergeben können, eine richtige Blockade ist. äußern. Ist nur in der katholischen Kirche haben wir diese direkte Antwort im Heiligen Sakrament der Eucharistie, dass wir die Kommunion, den Körper und das Blut Christi nehmen können, dass er uns vergibt, aber die Bedingung ist, dass wir auch vergeben. Und dann ist der Körper. Der Körper, wir haben schon menschliche Antworten in Medizin. Ich bin Apothekerin, ja, in einer Ärztefamilie aufgewachsen, mit nichts als Ärzten, haben meine ganzen Cousins und alle Ärzte und Ärztinnen und was immer. Und die Enkel und Kinder sind auch alle Ärzte. Wenn sie nach Wien kommen, treffen sicher an Verwandten, wenn sie ins Spital gehen müssen. Österreich ist ja klein und Wien sind nur 2 Millionen Menschen. London hat 13,5 Millionen. Schrecklich. Und jetzt ist so, die moderne Medizin hat zwar große Fortschritte gemacht, ja, sehr groß. Wenn Sie in einem dritten Weltland leben, darf man halt gar nicht mehr sagen, ist unpolitisch nicht korrekt. Das sind alles, wie sagt man, Leute, Länder, die nicht dritte Welt sind, sondern nur erst im Aufbau begriffen sind. Naja, kann schon sein. Tatsache ist, wenn die alle die Impfungen hätten, die wir haben, ja, dann hätte man nicht so viele Krankheiten. 80% der Krankheiten in Indien ist, weil die armen Leute eben keine ärztliche Betreuung haben von Geburt an. 80%. Ja. Und wir tun alles weghauen, weil es zu starke Medizin ist, nicht mehr die kleine Homöopathie, was ein Blödsinn ist und so weiter. Ne? Die Europäer wissen ja alles. Ne? Und so wie ich sagen, die moderne Medizin hat schon große Fortschritte gemacht. Und es gibt sehr gute Ärzte überall auf der ganzen Welt, aber für manche Menschheitsgruppen gibt es nicht genügend Ärzte und nicht genügend Geld. Da hat der liebe Gott das Sakrament der Krankenheilung, das ist also nicht nur eine Ölung, bevor sie sterben, sondern eine Krankenheilung, ja, was ja im Charismatischen jetzt sehr viel eintritt. Und in vielen Kirchen haben wir auch Kranken, also Messen für Kranke jetzt, viel mehr als es je früher der Fall war. Und das ist die Wurzel davon, wenn sie, der heilige Jesus sagt, wie die Leute, die Verwandten, den Gelähmten durch das Dach, das war nur ein Palmendach, gehabt, aufgedecktes Dach, hineinlassen haben in die Synagoge in Nazareth, ja, vor seine Füße. Und er wurde geheilt. Nicht der Glaube des Kranken ist es, der die Öffnung zum Heilen gibt, sondern der Glaube der Kirche. Und das ist im Sakrament der Krankenölung inbegriffen, weil es durch die Kirche gegeben wird, die Gemeinschaft Christi. Ja? Und wenn sie zu wenig Glauben haben, dann gibt es da eine Blockade, weil die meisten Leute, auch hier in der Schweiz, auch alle möglichen okkulten Dinge verwenden, weil sie nicht geheilt worden sind. Und vorgestern hat eine Frau geschrieben, ich werde in Irland warmer, ja. Und die hat gesagt, katholische Irland, auch nicht mehr gelangt, sehr katholisch, hat gesagt, ja, wenn ich die Heilung nicht bekomme, das heißt, wenn der Vater Rufus, der jetzt schon reden will, nicht bekomme, ja, dann gehe ich eben zu einer anderen Religion. So sind unsere guten Katholiken. Also, da gibt es dann eine okkulte Blockade, obwohl der Herr das Sakrament der Heilung gegeben hat, aber sie haben, eigensinnig wie sie waren, es vielleicht nicht sofort bekommen, sind woanders gegangen. So, das sind die drei sehr großen Blockaden, die man bereuen und widerrufen muss. Und in einer anderen Session werde ich mit Ihnen dann beten, dass das weggeht, diese Blockaden. Der Vater Rufus möchte, dass Sie Fragen stellen.
We have to keep the time table.
Yeah, we are finished. Yeah.
But we would like to ask them, if not, I have added one question because you have made it clear. Just ask any one of them.
Hat irgendwer irgendwelche Fragen? Vater Rufus macht sich große Sorgen, dass Sie nichts verstanden haben. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte eine Frage.
Geschätzte vortragende Leute, wieso haben wir in der Schweizer Armee Truppengattungen, welche mit den jungen Rekruten Bluttrinken durchführen?
Was?
Oder zum Teil verletzende Übungen machen müssen. Aber es reagiert niemand.
Ja, ich weiß selber nicht, was mit unserer Kirche los ist. Ich will gar niemand beschuldigen. Aber ich glaube, ich habe sowas Ähnliches auch gelesen in der englischen Armee. Ich habe auch sowas Ähnliches, gerade unlängst ist ein Artikel bei uns gekommen, dass die Satanisten überall eingedrungen sind, wahrscheinlich auch in unserer Kirche. Ich habe nämlich im Sozialdienst in England sehr viel mitgemacht mit einer falschen Beschuldigung und habe vorgestern, vor 3 Tagen oder was, wo wir in Irland waren, war eine Dame, die mir nachweislich einen Namen gegeben hat von einem Sozialarbeiter, wo sie nachweislich wusste, dass er ein Satanist war. Die werden auf die ganz unschuldigen, hilflosen Menschen auch, weil die gehen nur hilflose Leute kennen zum Sozialdienst, ne? Die können auch nicht gehen, nicht denken oder irgendwas, ja? Nicht reden oder nicht hören. Die haben dann, wenn sie keine Verwandten haben, oder auch wenn sie Verwandten haben, so gute Verwandte, zum Sozialdienst gegeben, auf der ganzen, ganz Europa. Ne? Und da sind die anscheinend dort eingedrungen. Ich weiß auch nicht, das muss in der Armee so etwas Ähnliches sein, darüber weiß ich sehr wenig, dass die Kirche nicht aufspricht, aber es ist auch so, dass sie nicht gut informiert sind. Ich habe einen, in Rom gibt es einen Ananten für Kulten und Sekten, nur für die römische Gemeinde, der auch die Exorzisten anweist, wohin also die Leute kommen sollen. Und den habe ich gesagt, hör mal, Alessandro, das sind eine große Verfolgung von Katholiken in Indien. Und er hat das sehr ernst genommen. Ich habe ja die Nachweise. Ich kenne ja die Leute persönlich. Ja. Für 32 Jahre bin ich hingegangen, jedes Jahr, für 3-4 Mal. Ne. Und der hat dann den Vertreter des Vatikans in Indien, in Delhi, gefragt, er soll irgendwie das bestätigen. Und der hat gesagt, das gibt es nicht. Ich kenne die Padres, die vor Gericht gebracht worden sind, bei den Hindus, als wäre wie für den Islamen. Das ganz alle Nicht-Christen. Und die Christen-Katholiken werden verfolgt. In manchen Gegenden mehr als in anderen. Aber die Tatsache ist, die Katholiken werden verfolgt. Der hat davon nichts gewusst. So, es ist vieles, was bei uns in der Kirche vorfällt, vielleicht nicht wissend. Ich bin im 78 Jahr zum Heiligen Vater gegangen, weil da ist der Neue gewählt worden, ja. Weil niemand bei uns in der Pfarre in England darüber irgendetwas gewusst hat über die neuen Kulte und Sekten. Und der liebe Pfarrer Sager dort, der eben für die Nichtchristen verantwortlich war, hat mir gesagt, ja, sie sind ja lieb, wollen sie einen Kaffee trinken. Darüber weiß ich gar nichts, ich bin ein klassischer Buddhist. Das heißt, er hat für den Buddhismus halt gearbeitet für einen Dialog. Nicht, dass er nichts dagegen hat, kann man nichts dagegen sagen. Aber hatte keine Ahnung, was diese Sekten schon machen. Also, sie müssen irgendwie über einen Bischof, wenn möglich, sonst persönlich, nach Rom, und es sagen, das ist das Einzige. Und der Kardinal Ratzinger hat mir einen Brief geschrieben, 2 Briefe habe ich von ihm, einen als Papst und einen als Kardinal Ratzinger. Der wollte wissen über diese Dinge, schon im 89er Jahr. Und jetzt, als mein Buch rausgekommen ist, im 2009 in Deutsch, habe ich es ihm geschickt und hat mir einen Brief drauf geschrieben. Das war sehr lieb von ihm, dass er das Zeit genommen hat. Ne? Das ist seine eigene Schrift, wunderschöne Schrift, oder? Ja, also man muss selber sagen, gell, wenn niemand anderer, der Pfarrer weiß nichts oder will nichts wissen oder der Bischof weiß auch nichts, dann muss man selber was sagen. Etwas nachprüfen natürlich. Gell. Bitte, hör mal auf, sonst regen sich die auf wegen am Essen.